Jeanette und ich bedanken uns herzlich für eure liebevolle Aufnahme. Die Empfindungen des Apostel Paulus, wie wir es gestern gelesen haben, nämlich, dass er auch Geschwister geehrt hat, die er nicht persönlich kannte, indem er für ihren Glauben und ihre Liebe Gott dankte. Diese Empfindungen dürfen wir heute auch nachvollziehen. Und schön ist doch, wo wir zusammen sind mit anderen Christen, dass wir denselben Glauben finden, denselben Herrn anbeten, uns an dasselbe Wort halten und die Verbundenheit, das Band des Friedens und das Band des Geistes auch wirklich in unseren Herzen empfinden. Das ist etwas Schönes. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir eine Familie haben, als Kinder Gottes. Eine Familie, die weltweit sich erstreckt, in allen Zeiten. Und ich denke an die Stadt Augsburg, die war ja eine Reichsstadt. Da wurden viele Reichstage gehalten im Mittelalter, auch im 15. Jahrhundert. Da ist einmal Luther 1518 bei Nacht und Nebel davongekommen, als er den Mut hatte, seinen Glauben zu bezeugen, vor den Ständen, vor den Mächtigen dieser Welt zu seiner Zeit. Und so schön, dass in dieser Stadt immer noch ein Zeugnis ist von der Liebe Gottes. Ich möchte euch herzlichst ermutigen, weiterzugehen. Und diejenigen, die schon lange im Glauben sind, dass ihr der jüngeren Generation ein Zeugnis sein dürft und die jüngere Generation, dass ihr persönlich erlebt, was eure Väter und eure Großväter euch bezeugen, dass ihr in euren Herzen das Licht Gottes hineinlässt und selbst erfährt, wer Jesus ist. Und das möchte ich ganz besonders allen jungen Leuten, die hier sitzen, ans Herz legen. Auch den Kindern, die zuhören. Schön, dass ihr da seid. Jung und alt. Ich möchte heute über eine Frau sprechen und ich mache am Anfang so ein Bibelquiz mit euch. Mal schauen, wer es errät. Eine Frau, ihre Geschichte steht im Alten Testament und sie wird im Neuen Testament dreimal erwähnt. Wer ist die Frau? Haha, gar nicht so einfach. Ich hätte es nicht gewusst. Aber vielleicht weiß es jemand. Ja?
Ich probiere es mal mit Esther.
Ach, das wäre eine gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie im Neuen Testament dreimal erwähnt wird. Kann ich nicht sagen. Also ich formuliere die Frage anders und ich bin ganz sicher, jetzt wisst ihr die Antwort. Welche Frau im Alten Testament wird? Gar nicht weit weg von ihr. Gar nicht weit weg. Genau! Oh Bruder, du kriegst eine Goldmedaille. Ich hätte es nicht gewusst. Aber wenn ich euch gefragt hätte, welche Frau wird im Neuen Testament eine Hure genannt, das hätten wir alle gewusst, ja? Weil die Hure, die ist irgendwie, na, die ist hängen geblieben. Weil das ist ein böses Wort. Und es ist ein Wort, das wir nur sehr ungern aussprechen, aber die Bibel redet darüber. Und deswegen ist auch das Leben dieser Frau so viel mit Gnade umhüllt. Und anhand von dieser Frau dürfen wir die Gnade Gottes groß machen. Und ich hoffe, dass das heute Morgen gelingt. Denn die Bibel verschweigt ihren Beruf nicht und auch ihre Sünde nicht im Alten Testament. Und das macht uns desto größer, was Gott in seiner Gnade in ihr gewirkt hat. Es gibt auch andere Gottesmänner, auch Männer, die sich nicht schämen, das zu erwähnen, was ihre Sünden waren in ihrem alten Leben, zum Beispiel Paulus selbst. Er schämt sich nicht und er sagt, ich war ein Lästerer. Ich war ein Verfolger der Gemeinde und ich war ein Gewalttäter. Er schämt sich nicht, aber dann sagt er, überaus groß aber ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus geworden, der an mir, dem ersten von allen Sündern, seine Gnade erwiesen hat und seine Gnade groß gemacht hat. Er nennt sich den ersten von allen Sündern und er sagt, ich bin der allerletzte von allen Heiligen. Aber groß ist die Gnade Gottes an mir geworden. Und das Wort ist wahr. Und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und Rahab war eine Sünderin. Und auch im Neuen Testament von den drei Stellen wird sie zweimal eine Hure genannt. Wir wollen die Stellen im Neuen Testament zuerst lesen und dann Josua Kapitel 2 aufschlagen und aus ihrer Geschichte etwas lernen. Die erste Stelle ist im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 11. Das ist das Kapitel der Glaubenshelden im Alten Testament, diese Wolken von Zeugen, von der der Hebräerbrief spricht. Das sind die Zeugen, die vorangegangen sind, die ihren Glauben gelebt haben bis zum Tod, die uns zurufen aus dem Himmel und uns ermutigen und sagen, haltet durch. Haltet durch. Harret aus. Steht fest im Glauben bis zum Ende, was auch immer geschieht. Denn sie, diese Glaubenshelden des Alten Testaments, sie sind am Ziel angelangt. Und jetzt sind wir in der Rennbahn und wir laufen unseren Glaubenslauf immer noch. Wir sind noch nicht am Ziel, aber vom Ziel her ertönt der Ruf der Ermutigung durch diese Glaubenshelden. Haltet durch, ihr seid bald dort, wo wir sind, ihr seid bald am Ziel. Rahab wird in diesem Kapitel erwähnt. Wir wollen lesen die Verse, Kapitel 11, die Verse 30 und 31. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ja, hier wird sie erwähnt. Im Kapitel 11 werden 2 Frauen erwähnt in dieser langen Liste der Glaubenshelden. Die eine Frau ist Sarah, die durch Glauben Großes erlebte, nämlich in ihrem Alter einen Sohn gebären durfte, Isaac, den lang erwarteten, und Rahab. Wir lesen zum Beispiel von Barak in der Liste, aber nicht von Deborah. Aber Rahab wird erwähnt. Und sie wird die Hure genannt. Nun, in vielen Kulturen sind die Prostituierten, die Huren, verachtete Frauen und sie werden immer verachtet bleiben. Und niemand würde eine Hure heiraten. In vielen Kulturen werden diese Frauen gesteinigt, misshandelt, obwohl sie ja nicht alleine gehurt haben, sondern eben. Die Männer kommen immer besser weg bei der Sache. Und die Frauen bleiben verachtet, sie bleiben geächtet und ihr Leben lang gezeichnet. Aber diese Frau hatte Glaube, hatte Glauben. Und durch Glauben wurde sie errettet aus sicherem Tod. Sie kam nicht um mit den Ungläubigen. Sie wäre auch gestorben, sie wäre auch umgekommen, nicht weil sie eine Hure war. Sie wäre umgekommen, weil sie keinen Glauben gehabt hätte, wäre sie mit den Ungläubigen gegangen. Aber sie wurde gerettet, weil sie glaubte. Und sie wurde, so lesen wir es in diesem Kapitel, eine Glaubensheldin. Eine Frau, die wirklich ihren Glauben auch zeigte. Und das wollen wir nachher sehen in seiner Geschichte, wie ihr Glaube zum Ausdruck kam, wie sie an Gott glaubte oder zum Glauben kam. Aber dieser Vers sagt noch etwas anderes. Jericho war ja die erste Stadt, die Josua einnahm damals. Und die Kanaaniter, das war ein Volk, sie waren dem Tod geweiht. Mose hat es schon gesagt, das waren 7 Völker im Lande Kanaans. Und diese 7 Völker waren des Todes. Und viele Ungläubigen stören sich ja daran. Wie kann ein Gott der Liebe Kriege befehlen? Wie kann ein Gott der Liebe so etwas nicht zulassen, sondern wollen, befehlen? Und das ist ein Argument der Ungläubigen. Und diese Völker, sie kamen nicht in den Bann Gottes, sie waren verbannt, wie es steht im Alten Testament. Diese Völker, sie wurden von Gott gerichtet, ihres Unglaubens wegen. Und das ist doch interessant. Nämlich als Abraham die Verheißung erhielt, das wird einmal dein Land sein, und er wohnte als Fremdling und beisaße inmitten der Völker Kanaans, der Aramäer. Und damals sagte Gott zu Abraham, ich gebe dir das Land nicht jetzt, aber ich werde dir dieses Land geben, denn die Boshaftigkeit, die Ungerechtigkeit der Aramäer ist noch nicht an einem Vollmaß angekommen. Und das Vollmaß der Ungerechtigkeit ist immer dann, wenn bei Gott das Fass voll ist. Und dann richtet Gott die Völker. Er ist derjenige, von dem in den Psalmen geschrieben steht, er richtet die Nationen, die Völker. Die Völker sind Werke Gottes. Und er gibt den Völkern, so steht es in der Bibel geschrieben, das Leben. Er zeichnet ihnen Grenzen auf und er schenkt ihnen das Leben. Er tut ihnen Gutes, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Paulus hat das so gepredigt, auf dem Areopag, da in Athen. Er hat den Völkern Gutes getan, damit sie ihn auch tastend finden mögen. Aber da gibt es auch viele Völker, die wollten von Gott überhaupt nichts wissen und haben sich in Ungerechtigkeit verstrickt und sind in der Ungerechtigkeit, in der Sünde so verstrickt gewesen, dass sie ihre Sünden auf ein Vollmaß gebracht haben. Und dann hat Gott die Völker immer wieder gerichtet. Und nicht nur die Völker, die Heidenvölker, auch sein Volk, auch Israel wurde gerichtet. Damals, als die Babylonier kamen, als Gott Gericht übte über sein eigenes Volk und seinen eigenen Tempel niederbrennen ließ, damals bei den Babyloniern, das war das Gericht Gottes über sein eigenes Volk. Und das gilt über alle Völker. Das ist ein Universalgesetz. Das ist eine allgemeingültige Wahrheit. Gott wird auch unsere Nation richten, wenn die Ungerechtigkeit unserer Nation auf einem Siedepunkt sein wird. Und wir sind nicht mehr weit von diesem Punkt weg. Nicht mehr weit von diesem Punkt weg, wenn wir sehen, wie die Entwicklung ist in unserem Land und in Europa. Dann können wir mit Bestimmtheit sagen, die Tendenz ist wirklich bedenklich, was moralisch, was geistlich, was die Menschen für Ideologien haben und was sie alles glauben und reden, da ist von Gott nicht mehr viel übrig. Und wenn die Ungerechtigkeit an einem Siedepunkt ist, wenn sie voll ist, dann wird Gott ein Volk richten. Und dann hat Gott auch immer wieder Krieg zugelassen. Und Untergang und Vernichtung und viel Elend. Und das war alles auch eine Gnade, damit diese Welt überhaupt von Generation zu Generation weitergehen konnte, dass eine neue Generation anfangen konnte. Ich denke jetzt zum Beispiel an Deutschland. Was war das für ein Segen in der Nachkriegszeit? Wie viele Menschen sind aus dem Elend heraus gläubig geworden? Wie viel Schuld haben die Leute aus dem Krieg mitgebracht, diejenigen, die den Krieg überlebten? Und da gab es solche, die nicht wussten, wohin mit ihrer Schuld, und viele haben sich bekehrt, viele. Das war eine Erweckungszeit nach dem Krieg. Viele Gemeinden sind entstanden, viele Menschen sind aus dieser elenden Not sind sie gläubig geworden. Die einen aus der Gefangenschaft zurückgekommen, die anderen haben Hunger gelitten nach dem Krieg und durch das Elend und vom Elend heraus sind sie gläubig geworden. Gericht ist immer auch ein Gnadenbeginn in dieser Welt gewesen. Die Völker Kanaans wurden gerichtet, weil das Maß ihrer Ungerechtigkeit übergelaufen ist. Das Fass war voll. Und das tut Gott. Aber das Erste, was wir lesen in diesem Buch, ist eine Geschichte der Errettung. Es ist die Geschichte von einer Frau, einer Hure, die zum Glauben gekommen ist, die gerettet wurde, die nicht gestorben ist, die nicht umkam mit den Ungläubigen. Das ist der Anfang von einem Buch, wo eigentlich viel von Krieg, von Ausrottung, von Elend und von viel Blutvergießen geschrieben steht. Die allererste Geschichte ist die Geschichte der Gnade. Und das wollen wir heute unterstreichen. Gott ist gnädig, auch im Gericht. Ja, und wenn ich jetzt denke an die Offenbarung, wo Gott dann seine Hand zurückziehen wird, endgültig von dieser Welt, und die ganzen Gerichte kommen über diese Welt, wie schön ist es doch, dass wir gerade in der Offenbarung lesen von einer nicht zu zählenden Schar aus allen Völkern und Stämmen und Nationen, die zum Glauben kommen werden in dieser letzten Gerichtszeit. Die werden sich bekehren. Oh, ist das doch immer schön. Im Gericht bietet Gott doch immer den Menschen seine Gnade an. Weil es steht irgendwo geschrieben, nicht von Herzen und nicht gerne richtet Gott die Menschen. Er wird sie auch mit einem sehr, sehr traurigen Herzen zur Hölle weisen, all die, die nicht glaubten, aber es wird so geschehen. Aber er tut es nicht von Herzen. Er liebt die Menschen, er will sie eigentlich erretten. Aber Gericht ist unumgänglich, sonst wäre Gott nicht gerecht. Er ist aber gerecht. Aber die allererste Geschichte im Buch Josua ist eine Geschichte, wie eine Frau mit einem ganz schlimmen Hintergrund die Gnade Gottes erleben durfte und zum Glauben kommen durfte und nicht mit den Ungläubigen umkam, weil sie glaubte. Und so steht es auch im Jakobusbrief geschrieben, Kapitel 2. Da haben wir das zweite Mal eine Stelle, wo sie vorkommt, Vers 25 und 26, ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Hier steht geschrieben, dass Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden ist und nicht das Glauben allein. Ja. Und das führt uns jetzt dazu, dass wir den Glauben Rahabs näher anschauen wollen. Und wir werden sehen, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Und dass, wenn du sagst, du glaubst, dass Glaubenswerke die Echtheit von deinem Glauben ausdrücken, zum Vorschein bringen, in dieser Welt bezeugen werden. Es gibt keinen Glauben ohne Werke. Das sagt Jakobus und da hat er völlig recht. Denn ein rein intellektueller Glaube, ein ideologischer Glaube, ein Glaube, der einfach sich im Hirn, also ein Schloss von Gedanken und von Glaubenssätzen zusammenbraut und dann Gott sagt, Herr, ich glaube, aber das sind überhaupt keine konkreten Veränderungen im Leben von einem Menschen. Das ist ein toter Glaube. Die Werke sind, wie es Vers 26 ausdrückt, der Geist des Leibes. So wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist ein Glaube ohne Werke tot. Du kannst nicht sagen, ich glaube, und da ist überhaupt nichts geschehen, Konkretes in deinem Leben. Und genau das hat die Rahab, die Hure, erlebt. Aber bevor wir jetzt ihre Geschichte und ihren Glauben betrachten, wollen wir noch die dritte Stelle anschauen, und das ist die schönste von allen. Und die Stelle steht geschrieben im Quiz. Matthäus-Evangelium natürlich, Kapitel 1. Und es ist die schönste Stelle. Wir lieben ja die Geschlechtsregister in der Bibel, ist das so? Wer von euch liest mit Freuden die ersten 9 Kapitel im ersten Buch der Chroniker? Ja, schön! Du kriegst auch eine Goldmedaille. Du kriegst auch eine Goldmedaille. Ja, das ist schön bei euch. Man kann Goldmedaillen verteilen. Geschlechtsregister sind gar nicht so langweilig, wie das tönt. Ja, es gibt ja Christen, die diese Seiten einfach durchblättern. Naja, Namen. Lies die Namen. Weil da findest du immer eine Perle zwischendrin. Nicht? Stimmt doch da, genau so ist es. Und diese Perlen freuen dann das Herz. Ich habe hier auch Perlen gefunden, in diesem Geschlechtsregister, in diesen ersten 17 Versen. Ja, und wo sehen wir denn die Perlen? Zum Beispiel im Vers 5. Salmon aber zeugte Boas von der Rahab. Ha, da ist sie wieder. Und hier ist die einzige Stelle, wo jetzt kein Komma kommt. Und wo sie nicht genannt wird, die Hure. Wird weggelassen. Denn hier ist sie nicht nur die Hure. Hier ist sie etwas ganz anderes. Und hier sehen wir auch in dieser Stelle, wie Gott ihr Leben verändert hatte. Das alles steht so im Alten Testament nicht geschrieben. Aber hier sehen wir das. Wie wunderbar doch, ja? Ein Geschlechtsregister. Ja, dazu dienen auch Geschlechtsregister, dass wir die Veränderungen im Leben der Menschen erkennen können. Hier wird sie nur noch Rahab genannt. Und zwar ist sie eine Mutter geworden. Also wir könnten das Leben der Rahab so irgendwie betiteln. Also wenn du ein Buch schreiben möchtest über Rahab, gebe ich dir einen Tipp für einen Titel. Ich würde den Titel nennen, von der Hure zur Mutter. Von der Hure zu einer Mutter, nicht allein Mutter. Sie war auch und wurde auch Großmutter. Nicht nur Großmutter, sie wurde Urgroßmutter und sogar Ur-Urgroßmutter. Vielleicht nicht mehr hat sie das alles erlebt, vielleicht ist sie vorher gestorben, aber sie ist die Ur-Urgroßmutter geworden von David. Von David, dem König. Und wenn wir hier lesen, ihr Mann hieß Salmon. Und diesem Salmon möchte ich jetzt eine Goldmedaille verleihen. Das ist der dritte heute Morgen, der sie verdient. Salmon hat nämlich diese Rahab geheiratet. Und er hat nicht geschaut, wer sie war, woher sie kommt. Und er hat nicht geschaut, was war dein Beruf vorher und wie viele Männer hattest du gehabt vor mir und wie war das alles, als du eine Hure warst und so weiter und so fort. Er hat sich nicht geschämt, diese Frau, die nicht einmal eine Israelitin war, eine Kanaaniterin, eine Frau, die totgeweiht war, mehrere Mal. Erstens einmal, weil sie aus dem Volk Kanaan kam und zweitens, weil sie eine Hure war. Und drittens, wer würde die schon heiraten? Salmon hat es getan. Wahrscheinlich hatte Salmon, ihr Mann, der Glaube von dieser Frau wirklich bewundert. Und er verliebte sich in sie. Ich stelle mir das jetzt alles ein bisschen vor. Machen wir mal ein bisschen Film, ja? Das darf man ja auch manchmal. Ja, das ist wie wenn die biblischen Geschichten verfilmt werden, ja, dann ist auch ein bisschen Fantasie dabei. Aber ich kann mir schon vorstellen, Salmon wurde von Rahab wirklich beeindruckt. Durch ihren Glauben. Und wollte eine Familie gründen mit ihr. Schön, wenn Männer ihre Frauen so anschauen. Nicht, woher sie kommen. Nicht, was ihr Leben war vor der Bekehrung. Sondern, dass man wirklich sagen kann, liebe Frau, wir beginnen jetzt ein neues Leben. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Und wir vergessen jetzt, was da hinten ist. Und jetzt beginnt ein neues Leben. Und das ist doch auch schön bei Gott. Bei Gott gibt es immer eine zweite Chance. Es gibt immer einen Neuanfang. Du bist nie für immer draußen, irgendwo. Und da gibt es ja Christen, die Menschen ihrer Sünden wegen einfach ständig irgendwie ausschließen. Du bist da nicht dabei, du gehörst nicht dazu, du bist zu sündig, du gehörst nicht in unseren heiligen Verein. Nein, wir sind ein Verein von geretteten Sündern. Und da sollen wir auch bleiben, vor Gott und dazu stehen. Und wir sollen nie vergessen, wer wir waren, bevor wir zum Herrn kamen. Nie. Aber Rahab hatte nicht nur einen lieben Mann bekommen, sondern sie hatte auch einen lieben Sohn bekommen. Und ihr Sohn war Boas. Und Boas wiederum, und das lesen wir im Buch, wie heißt das Buch? Ruth, ja, jetzt bekommt ihr alle eine Goldmedaille. Buch Ruth. Boas war sehr angezogen von Ruth. Und Ruth war ja auch keine Israelitin, sie war eine Moabitin. Eigentlich auch eine Todgeweihte. Denn auch die Moabiter waren Feinde des Volkes Israels und eigentlich hätten sie bekämpft werden müssen. Aber in der Familie von Salmon waren die Ausländerinnen irgendwie gut aufgenommen. Er hat eine Frau, eine Kanaaniterin. Und Salmon bekam eine Schwiegertochter, das war eine Moabiterin. Und ich kann mir gut vorstellen, wiederum Science Fiction, ich lasse meine Fantasie ein bisschen gehen, ja, also Boas, wie der die Ruth da auf einmal sah auf seiner Tenne. Und er hatte ja viel schon gehört von diesem Mädchen, von dieser Frau und wie eifrig und wie sie treu war ihrer Schwiegermutter und ihre Vergangenheit und das Elend und alles und so. Irgendwie war er doch sehr, sehr, sehr angetan. Er war angetan von ihrer Treue, von ihrer Hingabe, aber ganz sicher von ihrem Glauben. Das waren Frauen, die aus tiefster Nacht zum Volk Israel kamen und sie wurden nicht nur gläubig, sie wurden vom Volk Gottes aufgenommen, sie wurden eingegliedert in das Volk Gottes, sie wurden geliebt und sie wurden zu Säulen im Volk Gottes. Sie erbauten das Haus Davids und sie werden erwähnt im Geschlechtsregister des Herrn Jesus. Wie schön ist das doch! Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Erziehung, die Boas genoss, zu Hause von seiner Mutter, von Rahab, dass sich das schon ausgewirkt hat bei seiner Geschichte mit der Ruth. Wie Gott das alles doch geführt hat. Aber das macht doch die Gnade Gottes desto größer. Ja? Gott, todgeweihte Menschen, Männer und Frauen, sie werden eingebunden in das Projekt Gottes, in den Plan Gottes, in das, was Gott von der Urzeit her, vor der Grundlegung der Welt her, geplant hat, nämlich seinen Sohn zu senden. Ich habe gestern einen Vers gelesen, ich möchte ihn mit euch teilen im Buch Jesaja. Wie schön das doch zu sehen, also es ist mir ganz groß geworden. Jesaja Kapitel 11 wollen wir lesen miteinander. Jesaja Kapitel 11. Hier steht geschrieben, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht des Herrn. Ja, und wer war denn dieser Reis, der hervorkam aus dem Stumpf Isais? Natürlich, wir wissen es heute, es ist der Messias, es ist der Herr selber. Aber das Haus Davids, das Haus von Isais, dem Vater von Davids, wird hier ein Stumpf genannt. Was ist ein Stumpf? Es ist ein abgehauener Baum. Es ist ein Baum, der eigentlich hätte wachsen sollen nach David, nach Isai. Aber nach Isai war es nur noch ein Stumpf, abgehauen. Und so steht es auch dann geschrieben in der Apostelgeschichte, ich werde das verfallene Haus, die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Nämlich durch den Messias, der da kam. Also von David weg, also das Haus Isais, das war nur noch ein Stumpf, ein Baumstumpf. Und da sproste dann ein Reis empor. Eine Sprosse, ein kleines Stückchen Pflanze kam aus diesem Stumpf hervor und brachte Gott Frucht. Und es war der Herr Jesus natürlich, der Geist des Herrn war auf ihm. Und schön, gestern haben wir gelesen im Epheserbrief, er wird der Geist der Weisheit genannt und der Geist der Erkenntnis seiner selbst, der Erkenntnis des Herrn Jesus. Und hier haben wir den Geist Gottes, der genau so hier wieder beschrieben und genannt wird. Er ist der Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Rates. Und es war dieser Geist war auf dem Herrn Jesus, als er hier auf der Erde wandelte und der Geist Gottes erfüllte ihn, leitete ihn und befähigte ihn als Menschen, Gott wohl zu gefallen, Gott zu fürchten, seinen Vater zu fürchten. Wie wunderbar ist doch diese Lehre der Dreieinigkeit. Da war der Vater, da war der Sohn auf Erden und der Heilige Geist, der ihn befähigte, als Mensch zu leben. Und bevor der Baum abgehauen wurde, war auch eine Frau wie Rahab, die diesen Baum erbaute, half aufzubauen. Denn Isai, so lesen wir es, kam nach Rahab. Isai war der Vater von David. Und Rahab wurde die Ur-Urgroßmutter von David. Das ist die Gnade Gottes, was Gott aus einem Menschen tun kann. Gott schaut nicht, wer du bist. Er schaut nicht, was du bist. Er schaut nicht, wie viel Schlechtigkeit in dir steckt. Er schaut nicht, was sind deine Sünden gewesen, bevor du dich bekehrtest. Er schaut nicht in unsere Verderbtheit hinein. Er kennt uns durch und durch. Und das sagt ja auch der Psalm 103. Wir können Gott nichts verbergen. Er kennt unsere Sünden, er weiß, dass wir Staub sind, er weiß, wie es in uns ausschaut. Wir können vor Gott nichts verbergen. Er ist der Allsehende, der Allwissende und er liebt uns trotzdem. Und er will uns in seiner Gnade umgestalten, verändern, einbauen in seine Pläne. Und er will, dass wir in seiner Hand Werkzeuge werden zur Erbauung seines Volkes, dass wir solche sind, die das Volk Gottes erbauen. Das ist ein ganz schönes Wort, was die Leute dann, der Schwiegertochter von Rahab dann mit auf den Weg gaben. Wollen wir das Wort noch lesen? Das sind ganz schöne Worte und die wollen wir einfach festhalten heute. Ruth Kapitel 4. Vers 13. Und Boas nahm Ruth und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen sprachen zu Naomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen an einem Löser. Und sein Name werde gerühmt in Israel. Und er wird dir ein Erquicker der Seele und ein Versorger deines Alters sein. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Und sie, die dir besser ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind, legte es auf ihren Schoß und wurde seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, in dem sie sprachen, ein Sohn ist der Naomi geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Und die Ältesten in Israel, die sagten, Vers 11, und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen, der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben, und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Es sei eine Frau, die das Volk Israels erbaut. Das dürft ihr alle sein, liebe Schwestern. Und das dürft ihr alle sein, liebe Brüder. Und Gott schaut nicht, woher du kommst und wer du bist. Seine Gnade ist überaus groß. Das ist doch wunderbar. Aber was du brauchst dazu, ist eine Sache. Gott wird deinen Glauben segnen. Wenn du Glauben hast wie Rahab. Und wir wollen jetzt noch in der restlichen Zeit, wie viel Zeit habe ich noch, Georg? darf ich mal sagen, wann muss die Suppe fertig sein? Okay, dann machen wir noch weiter. Schlagen wir die Bibel auf, Buch Josua, Kapitel 2. Buch Josua, Kapitel 2. Wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte lesen, aus Zeitgründen. Wir lesen zuerst den ersten Satz aus Vers 4. Die Frau aber nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und dann Vers 8. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Güte erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen und lasst meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern und alle ihre Angehörigen am Leben und rettet unsere Seelen vom Tod. Und in diesen Worten sehen wir den Glauben von dieser Frau. Und ihrer Tat sehen wir den Glauben dieser Frau. Denn sie sagte viel aus über ihren Glauben, aber sie tat auch etwas. Und die Werke ihres Glaubens und das Bekenntnis ihrer Lippen, die gehören zusammen, wenn man Glauben hat an Gott. Man kann nicht einfach nur sagen, ich glaube. Dieses Bekenntnis braucht eine Grundlage im praktischen Leben. Wer da wirklich an Gott glaubt, wird auch Glaubenswerke tun. Glaubenswerke, das sind keine Verdienste. Glaubenswerke werden nie Verdienste sein. Es wird nie so sein, wie die katholische Kirche es lehrt im Katechismus, dass du durch die Werke Gott gefallen kannst. Glaubenswerke sind andere Werke, sind Werke, aber keine Verdienste. Es sind Werke aus Gnaden gewirkt durch unseren Glauben. Aber wenn du Glauben hast, dann werden die Werke die Echtheit von deinem Glauben zum Vorschein bringen, unterstreichen, bestätigen. Die Echtheit deines Glaubens wird bestätigt durch dein Bekenntnis, ein Bekenntnis deiner Lippen und ein Werk des Glaubens. Welches ist das erste Werk des Glaubens, den die Christen in allen Zeiten, aber vor allem in der Apostelgeschichte, kommt das ganz gut zum Vorschein. Welches war das erste Werk ihres Glaubens, nachdem sie sich bekehrten? Es war die Taufe, natürlich. Die Taufe ist ein Werk. Und es ist ein Zeichen, dass man, durch welches man sagt, ich habe mich auf die Seite des Herrn Jesus gestellt, denn ich werde in seinem Namen getauft. Es ist ein Zeugnis vor der Welt, ich gehöre jetzt jemand anderem. Mein Leben ist verändert durch die Gnade Gottes. Es ist das sichtbare Zeichen einer unsichtbaren inneren Herzensangelegenheit. Die Bekehrung, sie findet statt im Herzen, wird nicht gesehen von Menschen. Die Taufe aber ist öffentlich, sie ist sichtbar und sie wird gesehen von Menschen und auch vom Satan und auch von der Welt. Und deswegen ist in vielen Kulturen, wenn sich jemand taufen lässt, dann beginnt die Verfolgung. Weil die Taufe ist ein sichtbares Zeichen, nicht nur von einem Glauben, sondern ich habe mich auf eine Seite gestellt. Ich habe Position gezeigt, ich habe mich auf die Seite des Herrn gestellt. Und zwar, das ist eine öffentliche Sache. Was man glaubt im Herzen, wird öffentlich bekannt. Dein Glaubenswerk, das erste. Welches Glaubenswerk tat denn Rahab? Sie hat die Kundschafter versteckt. Das war ein Glaubenswerk. Warum hat sie das getan? Sie hat das getan, weil sie erkannte, diese zwei Spione, diese Kundschafter, sind vom Volk Gottes. Sie gehören zu diesem Volk. Und wenn ich an Gott glauben will, wenn ich dem Volk Israel, wenn ich dem Gott des Volkes Israel glauben will, dann muss ich mich auf die Seite der Israeliten stellen. Und Jesus hat ja dasselbe auch gepredigt. Er hat gesagt seinen Jüngern, wer euch glaubt, wer auf euch hört, der hört mich. Wenn sie euch verwerfen, haben sie mich verworfen. Der Herr identifiziert sich mit seinen Botschaftern. Wer die Botschafter Christi auf die Seite stellt, hat Gott auf die Seite gestellt. Und deswegen ist auch unsere Aufgabe als Botschafter Christi so wichtig. Wenn jemand dich auslacht, wenn dich jemand auf die Seite stellt, wenn jemand nicht mal dein Freund sein will, weil du Jesus öffentlich bekannt hast, weil du dich auf die Seite des Herrn gestellt hast. Dieser Mensch hat nicht dich verworfen. Er hat Jesus verworfen. Weil Jesus identifiziert sich mit seinen Kundschaftern, mit seinen Botschaftern, mit seinem Volk, das er gesandt hat. Wenn jemand redet im Namen Jesu in dieser Welt und er wird ausgelacht und er wird irgendwie verhöhnt, dann ist nicht er verhöhnt worden, Gott ist verhöhnt worden. Und deswegen ist es nicht unsere Schmach. Es ist die Schmach Christi, die auf den Botschaftern ruht. Und es ist ein Vorrecht, das wir haben, dass wir seine Schmach tragen dürfen. Jedes Mal, wenn wir seinen Namen bekennen und Menschen uns ablehnen und unser Zeugnis ablehnen. Sie haben nicht uns abgelehnt. Sie haben Gott abgelehnt. Und wenn uns jemand aufnimmt, haben sie nicht uns aufgenommen. Sie haben Gott aufgenommen. Und das macht unsere Mission so unwahrscheinlich wichtig. Überall dort, wo sie ist, wo Missionare hinkommen und den Namen Jesu bringen, sind sie die Gesandte von Gott selbst, von seinem Volk. Und wer Gott aufnehmen will, wird die Missionare aufnehmen, wird die Botschafter aufnehmen, wird sie aufnehmen. Und das ist so schön, immer wieder zu beobachten, dass es Menschen gibt, die das Wort, das wir verkündigen, nicht aufnehmen als Gottes, als Menschenwort, sondern wie es eben wirklich ist, als Gottes Wort. Das ist das Werk, das die Rahab tat. Sie hat sich sofort auf die Seite dieser zwei Kundschafter gestellt und ihnen geholfen. Das war das Glaubenswerk. Ein Glaubenswerk ist ganz sicher, dass wir das Volk Gottes aufnehmen, so wie es ist. Wenn jemand zum Glauben kommt und sagt, ich bin gläubig, aber er liebt seine Brüder nicht, dann ist er ein Lügner. So sagt es der Apostel Johannes. Du kannst nicht an Gott glauben, den du nicht siehst, und deinen Bruder hassen, den du siehst. Sondern, wenn du gläubig bist, dann wirst du die aufnehmen, die Gott schon lieben. Und du wirst sofort erkennen, ich habe ein Volk und ich gehöre dazu. Und deswegen war auch die Sünde des Petrus eine schwere Sünde, als er da sagte beim Kohlenfeuer, du bist doch auch einer von denen. Ach nee. Ich kenne den nicht und ich bin nicht einer von denen. Keiner will einer sein von denen. Ja, von denen von der Gemeinde da in Augsburg, die Frommen da, die da hingehen. Bist du einer von denen? Ja, pass auf, was du sagst. Denn die Gemeinde, das ist das Volk Gottes. Und du gehörst dazu. So bekenne dich zu deiner Gemeinde. Bekenne dich zu Jesus. Denn das erste Werk, das erste Glaubenswerk ist, ich gehöre dazu. Und dann kommt die Frucht ihrer Lippen. Das gehört dann auch dazu. Und da beginnt sie zu reden. Und was sie sagt, ist erstens, ich habe Gewissheiten. Sie geht hinauf, beginnt zu reden. Und was sie sagt im Vers 9 ist, ich weiß. Man meint immer, die Völker, die wissen nichts. Und die Kanaaniter, die haben nichts gewusst. Die sind einfach dann irgendwann mal gerichtet worden und Gott hat sie vernichtet und sie sind gar nicht gewarnt worden. Genau so war es eben nicht. Die Kanaaniter haben sehr viel gewusst. Und die Rahab ist ein Zeugnis davon. Ich weiß vieles, sagt sie. Und zweimal sagt sie dann im Vers 10 und im Vers 11, wir haben gehört. Vers 10. Denn wir haben gehört. Und dann sagt sie es noch ein zweites Mal, Vers 11, und wir hörten es. Sie sagt nicht, ich habe es gehört. Sie sagt, wir haben es gehört. Wir alle wissen es. Und die ganze Stadt Jericho hat gewusst. Jetzt kommt das Gericht. Sie haben ganz genau gewusst, was Gott jetzt tun wird. Und sie wussten auch warum. Denn Gott richtet nicht Menschen, die er nicht zuerst gewarnt hat. Das ist Gott. Er ist völlig gerecht, wenn er richtet. Es ist nicht ein Gericht, das aus heiterem Himmel einfach dann einmal über die Sünder gekommen ist, die gar nichts wussten, was da geschah. So ist Gott eben nicht. Und das ist schön zu sehen. Gott ist anbetungswürdig, auch wenn er richtet. Und wenn wir die Offenbarung lesen, werden wir ein Kapitel lesen, wie im Kapitel 16, wo die Heiligen sagen, du bist gerecht, o Gott Allmächtiger, der du richtest. Denn das, was du jetzt tust, es ist absolut recht. Und nicht nur recht, es geschieht auch in der rechten Weise. Und das gibt meinem Herzen Trost. Zu wissen, dass Gott ein gerechter Gott ist, auch wenn er richtet. Und die Rahab sagt hier, wir wissen sehr viel, denn wir haben es gehört. Und eigentlich hätten sich alle bekehren können, nicht nur sie. Sie wussten, jetzt ist das Ende. So wie Rahab es wusste, sie sagt es ja auch im letzten Vers, den wir gelesen haben, Vers 13. Er rettet unsere Seelen vom Tod. Wir wissen ganz genau, wir sind verloren. Wir haben keine Hoffnung mehr. Gott wird uns richten. Aufgrund unserer Sünden. Aufgrund unseres Unglaubens. Genauso wie er es gemacht hat bei Og, dem König, der in Bashan wohnte. Und den anderen, diesen Königen. Und wie er die Ägypter gerichtet hat. Er hat immer dort gerichtet, wo Unglaube war, und genau das sind wir. Das ist mein Volk. Und ich kann mich nicht mehr identifizieren mit diesen Ungläubigen. Aber ich beginne mich zu identifizieren mit eurem Gott, mit dem Gott Israels und mit euch. Denn ihr seid seine Gesandten. Sie nahm die Kundschafter auf, die Botschafter auf, und sie sagte mit ihren Lippen, ich habe Glauben, ich glaube an den Gott Israels. Und dann hat sie noch etwas gesagt. Zuerst hat sie gesagt, was sie wusste, was sie gehört hatte. Und dann hat sie gesagt, Vers 12, und nun schwört mir doch bei dem Herrn, weil ich Güte an euch erwiesen habe, dass auch ihr meinem Haus und meines Vaters Haus Güte erweisen werdet und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. Jetzt beginnt sie zu beten und zu bitten. Ich bitte euch um Errettung. Und wenn du die Gnade Gottes empfangen willst und diesen Glauben haben willst, brauchst du eigentlich nur diese beiden Dinge. Wenn du mit deinem Herzen glaubst, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, und wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus dein Herr ist und dass das deine Brüder sind und Schwestern sind und du dich zu deinem Volk zählst, dann wirst du gerettet. Wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, wirst du errettet. Das ist der Glaube, den Gott sucht in unserem Leben. Und genau das hat sie gemacht. Sie hat gebetet. Ich bitte, rettet uns vom sicheren Tod. Sie hat um die Errettung gebeten. Und wer Gott bittet, durch vielleicht seine Zeugen und seine Botschafter, die dann den Heilsweg diesen Menschen erklären und sagt, ja, beten wir doch miteinander. Bitte Gott, dass er dich errettet. Dann darf eine Wiedergeburt stattfinden. Und dann kommt Leben Nummer 2 in Leben Nummer 1. Und dann kommt neues Leben. Und mit dem neuen Leben kommt die Gnade. Und mit der Gnade kommt ein neuer Anfang. Und mit dem neuen Anfang kommt eine neue Familie. Und es kommt einen neuen Sinn in dein Leben. Und es kommt eine neue Ausrichtung. Und Gott macht dich fruchtbar, fruchtbar für seine Pläne. Ist das nicht wunderbar? In Rahab sehen wir genau diese beiden Dinge. Erstens einmal, sie zählte sich zum Volk Gottes. Zweitens, sie glaubte an das, was sie gehört hatte. Und drittens, sie bat um Errettung. Und die beiden Kundschafter zeigten ihr, wie sie errettet werden konnte. Damals war es diese rote Karmesinschnur, die sie an das Fenster heften musste. Und sie musste ihre Familie in ihrem Haus versammeln. Und die Kundschafter sagten, wenn ihr das macht, dann werden wir euch nicht antasten. Und sie wurden nicht angetastet, sie wurden errettet und nicht nur errettet. Sie wurden ins Volk Gottes aufgenommen und ich bin so froh, was Gott im Leben dieser Frau gemacht hat. Das ist die Reichtum, das ist der Reichtum seiner Gnade. Und so möchte ich diesen diese Gedanken abschließen. Wir wollen noch miteinander eine Stelle lesen. Die steht im Epheserbrief, Kapitel 1. Und das ist ja eines dieser Dinge, die wir mit den erleuchteten Augen unseres Herzens erkennen sollen, so wie es steht, welches der Reichtum ist seiner Herrlichkeit. Vers 18. Welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum seiner Herrlichkeit sei, seines Erbes in den Heiligen, welches die Größe seiner Kraft und Macht, die an uns den Glaubenden gewirkt wurde, nach der Wirksamkeit seiner Stärke. Und diese Größe und diese Kraft und diese Macht hat er gewirkt, Vers 7 am Schluss, durch die Erlösung, die wir haben, durch sein Blut. Daran erinnert euch die rote Karmesinschnur. Die Vergebung der Sünden, der Vergehungen. Da erinnert uns der Beruf der Rahab, wie viele Sünden ihr doch einfach vergeben worden sind. Nach dem Reichtum seiner Gnade. Oh, dass wir diesen Reichtum wieder ganz neu sehen könnten durch erleuchtete Augen unseres Herzens und uns freuen könnten an dem, was Gott gewirkt hat in Christus Jesus, an einem jeden von uns. Und wie viel Grund haben wir dann am Sonntagmorgen, ihn anzubeten und ihm zu danken und ihm zu sagen, wie froh bin ich doch, wie glücklich, dass du mich errettet hast. Wie schön, dass Gott so Sünder errettet. Keiner hat zu viel gesündigt. Keiner ist daneben. Keiner wird zu kurz kommen. Die Gnade Gottes wird alle erreichen können. Einen jeden von uns. Ich bin einmal auf einer Konferenz gewesen, vor vielen Jahren. Da hat mir ein Bruder gezeigt, komm, ich stell dir jemand vor. Dann hat er mich einen Bruder vorgestellt, der hatte so, würde ich sagen, Gesichtszüge vom Nahen Osten, ich hätte gesagt Libanon, vielleicht Syrien, vielleicht Jordanien, irgendeines von diesen Nachbarländern von Israel. Und dann hat er mir gezeigt und gesagt, ich werde diesen Bruder jetzt umarmen. Und dann hat er ihn umarmt und dann hat er gesagt, dieser Bruder war vor seiner Bekehrung ein Terrorist. Der hat mitgemacht bei der Gruppe von Georg George Habash, der damals ein schlimmer Terrorist war, ein Palästinenser.